Begeisterung, hingerissen sein von einer Idee, einem großen Ereignis oder überragenden Ziel, kann gleichgültig machen gegen den Tod. Denn solche Gemütslagen bedingen eine so völlige Konzentriertheit des gesamten Seelenlebens in einen Punkt. Eine solche Intensivierung nach einer Richtung, dass für alles außerhalb dieses einen kein Raum übrig bleibt. Die Berserkerwut des Soldaten in der Schlacht bis zur Bewusstlosigkeit gesteigert, stellt das grauenhaft abstoßende Gegenbild dazu dar. Der Israelit, den der Herr lieb hatte, starb alt und lebenssatt. Er lebte weniger als Individuum, denn als Volksgenosse, als Glied des auserwählten, unvergänglichen Volkes, das bestimmt war, Herr zu werden über alle Völker der Erde. Dass der Einzelne dahin muss, wenn seine Zeit gekommen, ist eine Gegebenheit, die zunächst eine Problemstellung, eine Auseinandersetzung mit einem schreckhaft fragwürdigen nicht aufkommen lässt. Bloß das vorzeitige Sterben wird beurteilt als eine Strafe von Gott. Und hierin liegt allerdings der Anfang eines Problems und der Versuch seiner Lösung. Aber auch heute ist die Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit des Sterbenmüssens, dem man sich gelassen fügen soll, ein viel behandeltes Thema. Charakteristisch sind die Ausführungen Ostwalds in der monistischen Sonntagspredigt vom Tode. Wir denken uns üblicherweise den Tod als ungefähr das Schrecklichste, was es im Leben gibt, und versäumen darüber ganz und gar, uns mit der Tatsache abzufinden oder besser in geordnete Beziehung zu setzen, dass der Tod für jeden von uns, wie überhaupt für jeden Menschen, eine völlig unvermeidliche, daher durchaus notwendige und also auch naturgesetzliche Erscheinung ist, um die wir gar nicht herumkommen können und daher auch nicht herumzukommen suchen sollen, mit der wir uns deshalb jedenfalls in irgendeiner Gestalt auseinandersetzen müssen. Wenn wir die Tatsache ins Auge fassen, dass es kein Lebewesen gibt, das nicht dem Tode unterworfen wäre, so müssen wir daraus den unvermeidlichen Schluss ziehen, dass der Tod ein Bestandteil des Lebens ist, ebenso wie etwa die Sauerstoffaufnahme oder die Wärmeentwicklung in dem lebenden Körper. Eine dem naturwissenschaftlichen Denken zwar sehr geläufige, aber gleichwohl in sich nichts weniger als zwingende Schlussfolgerung, geschweige denn befriedigende Lösung der den Menschen bewegenden Frage. Ein sich fügen ins Unvermeidliche bekundet das mannhafte Sterben des oberösterreichischen Bauernphilosophen Konrad Däubler, des Freundes von Ludwig Feuerbach und Ernst Haeckel. Es ist ergreifend, wenn Däubler wenige Monate vor seinem Tode am Professor Dodel in Zürich schreibt, Nur noch einige Züge von dem berauschenden Göttertrank des Daseins möchte ich tun, dann mag's genug sein. Und wenn er in seiner selbstverfassten Grabschrift Abschied nimmt von der schönen Welt, der lieben Sonne und den ewigen Sternen, meine Augen sehen euch nie wieder. Er war offenbar noch nicht lebenssatt. Tiefere Auseinandersetzungen des Suchens und Fragens stellen sich dort ein, wo man sich nicht so ohne weiteres zufrieden geben kann mit der Tatsache der Vernichtung im Tode, der eigenen und der Fremden. Wo das Epikurische ist der Tod da, so sind wir nicht mehr da, und solange wir sind, ist der Tod nicht, so geht der Tod uns also gar nichts an, nur als geistreiches Epigramm empfunden wird, wo auch das wunderbar poetische »Das Mädchen und der Tod« von Claudius mit Musik von Schubert »Vorüber, ach vorüber, geh, wilder Knochenmann, ich bin noch jung, geh, lieber, und rühre mich nicht an, und rühre mich nicht an. Der Tod, gib deine Hand, du schön und zart Gebild, bin Freund und komme nicht zu strafen. Sei gutes Muts, ich bin nicht wild, sollst sanft in meinen Armen schlafen, nicht wirklich versöhnen kann. Eine Auskunft bietet das sich Finden in dem organischen Ganzen der Gemeinschaft, die gewiss nicht lediglich als die Summe der vielen Einzelnen anzusprechen ist, bis hinauf zum Beschlossensein in der allumfassenden Menschheit. Vor dem Tode erschrickst du, du wünschest unsterblich zu sein, leb im Ganzen, wenn du lange dahin bist, es bleibt. Schiller. Die Idee, die hier zu Worte kommt, gipfelt als auf ihrer höchsten Stufe im Brahman-Gedanken, in Spinozas Substanz, in Hegels absoluter Vernunft, im Christlichen, in ihm leben, weben und sind wir. Aber in dieser unbegrenzten Höhe sind wir über die engere Fragestellung, die uns hier angeht, hinaus. Auf solcher Höhe ist das Diesseits überwunden. Hier ahnt die Seele unsagbare Dinge und nimmt sie vorweg in Momenten schauenden Erlebens. Die begrenzt naturwissenschaftliche Richtung, die ganz im Diesseits lebt, begnügt sich mit der Überzeugung, dass im Haushalt der Natur doch eigentlich nichts verloren gehe, dass jedes Atom in immer neuen Verbindungen sich wiederfinde und alle vorhandene Energie, auch die geistige, soll ohne weiteres auf die physische sich zurückführen lassen, bloß die Form wechsle. Ein geradezu verwunderlich genügsamer Standpunkt. So genügsam, dass er kaum jemanden ernstlich bewegen wird. Er kommt einem armseligen Verzicht gleich. Von feinerer Art ist der Gedanke, der Mensch lebt in seinen Taten fort. in den Großen und in den Kleinen, ja selbst den Allerkleinsten, die sämtlich eine Spur hinterlassen und fortwirkend sich einfügen in alles kommende Geschehen, wie sie selbst die Wirkung alles Vorhergehenden darstellen. Und der Tod soll wiederum ein Freund sein, ein Freund des Lebens als kräftiger Antrieb, die Zeit auszukaufen in gemeinnützigem Tun, um an der Unsterblichkeit in Werken teilzunehmen. Ohne den Tod, von dem der Mensch allein weiß, denn das Tier kennt ihn nicht, soll aller Anreiz zu emsigem Schaffen, alle Energieentfaltung des Willens erlahmen. Jeder Genuss soll salzlos werden und schließlich ganz aufhören. Warum aber der Tod dies bewirken soll und warum er notwendig sein soll zu gemeinnützigem Tun, vermag ich nicht recht einzusehen.